Die erste Kerze brennt. Es ist Advent. Wie war es schön in den Kindertagen? Endlich war der erste Advent erreicht und wir konnten die ersten Weihnachtslieder hören und auch singen. Endlich war alles weihnachtlich geschmückt. Und da wurde in meinen Kindheitstagen ganz fein sauber drauf geachtet. Nicht vor Toten Sonntag schon Lebkuchen, Spekulatius oder gar Weihnachtsmusik. Erst am Sonntag vor dem ersten Advent wurde die Weihnachtsdeko vom Dachboden geholt und das Wohnzimmer wurde immer romantischer. Viele Kerzen und die Weihnachtspyramide aus dem Erzgebirge schmückte die Fensterbank neben den handgefertigten Rupfenpuppen von der Oma. Selbstverständlich freuten wir uns auf den ersten vorweihnachtlichen Gottesdienst. Ach, wird das schön. Endlich aus dem Gesangbuch die Nummer 1. Gebetsvereinslenk, wir singen nun das Lied an der Nummer 1. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Ja, aber wie es oft so ist mit den kindheitlichen Erwartungen, die werden zu Weihnachten sehr oft enttäuscht. Am ersten Advent war es dann oft ein Predigttext, der so gar nichts mit Weihnachten zu tun hatte. Ja, zu Weihnachten waren die Erwartungen auf tolle Geschenke und tolle Gefühle so dermaßen hochgeschraubt worden, dass die Realität dann wie ein großes, schwarzes Loch erschien. Matthäus, Kapitel 21. Als sie in der Nähe von Jerusalem kam, kurz vor Betphage am Ölberg, schickte Jesus zwei Jünger voraus. Geht in das Dorf, sagte er, das ihr dort vor euch seht. Gleich, wenn ihr hineingeht, werdet ihr eine Eselin angebunden finden und ein Fohlen bei ihr, bindet sie los und bringt sie her. Sollte jemand etwas zu euch sagen, dann antwortet einfach, der Herr braucht sie und wird sie nachher gleich wieder zurückbringen lassen. Das geschah, weil sich erfüllen sollte, was der Prophet gesagt hat. Saget der Tochter Zion, dein König kommt zu dir. Er ist sanftmütig und reitet auf einem Esel, und zwar auf dem Fohlen, dem Jungen des Lasttiers. Die beiden machten sich auf den Weg und führten alles so aus, wie es Jesus ihnen aufgetragen hatte. Sie brachten die Eselin und das Fohlen, dann legten sie ihre Umhänge über die Tiere und er setzte sich auf das Fohlen. Sehr viele Menschen breiteten jetzt ihre Umhänge auf dem Weg aus. Andere hieben Zweige von den Bäumen ab und legten sie auf den Weg. Die Leute, die vorausliefen und auch die Jesus folgten, riefen, Hosianna, dem Sohn Davids, gesegnet sei er, der kommt im Namen des Herrn, Hosianna, Gott in der Höhe. Ja, ich gebe zu, heute war eigentlich der Text aus Offenbarung der Predigttext. Ich traue mir zu, den Text zu lesen und es entstehen auch Bilder vor meinen Augen, aber oft erschließen sich mir die Offenbarungstexte nicht so, als dass ich genügend darin finden könnte, eine Predigt damit zu füllen. Oder bin ich einfach nur zu feige gewesen? Naja, jedenfalls haben wir den heutigen Text, den ich eben vorgelesen habe. Und weihnachtlich ist dieser Text über Jesu Einzug in Jerusalem allerdings auch nicht. Aber klar, wenn man so Verknüpfungen sucht, wird man sie finden. Also der eine zieht ein, das Volk empfängt ihn und das hat was von Ankunft und Adventus ist eben das lateinische Wort für Ankunft und das ist euch sicherlich nichts Neues. Aber zum Advent könnte man doch von Marias Schwangerschaft predigen und welche Berichte sich drumherum ranken. Das hätte auch was von Ankunft und würde dann irgendwie auch zu Weihnachten passen. Aber nein, es kommt eine Geschichte aus dem Leidensweg Jesu und genauer gesagt vom Beginn des Leidensweg Jesus. Hier nahm alles seinen Lauf. Ja, diese Begebenheit wurde von den Evangelisten gleichermaßen aufgeschrieben, von allen vier Evangelisten sogar. In Matthäus 21, Vers 1 bis 11, Markus 11, 1 bis 11, Lukas 9, 28 bis 39 und Johannes 12, 12 bis 19. Und das müsst ihr euch jetzt nicht alles merken, aber nur, damit ihr es mal gehört habt. So haben im Vorfeld die Evangelisten unterschiedliche Worte und Begebenheiten zu Papier gebracht und angeordnet. Im Ereignis des Einzugs in Jerusalems treffen sich alle. Es handelt sich bei Jesu Einzug in Jerusalem offensichtlich um eine Begebenheit, die für uns Christen sehr wichtig ist. Daher aufgepasst, was uns der Text zu sagen hat. Ich habe heute meine Predigt damit begonnen, aus der vorweihnachtlichen Stimmung meiner Kindheitstage zu berichten. Und sicherlich hat jeder von euch gerade an diesen Tagen aus der Kindheit auch irgendwelche Erinnerungen. Aber was bedeutet Advent für erwachsene Menschen? Ankunft? Okay, wenn wir uns unsere Zeitgenossen so beobachten, so scheint es oft das Ende der Welt zu sein, welches bevorsteht. Oder zumindest der Start in eine sehr, sehr schlechte Zeit. Da muss man schnell noch vieles einkaufen, es muss noch viel gefeiert werden. Wir hasten von einem Jahresabschlussessen zum nächsten und die Weihnachtsfeier in den Gruppen und Vereinen füllen unsere Terminkalender. Chorproben für Weihnachten und Heiligabendsveranstaltungen in den Gemeinden, Kirchen und Familien müssen vorbereitet werden. Es müssen Massen an Nahrungsmitteln eingekauft werden und damit man die unendlich lange Weihnachtszeit auch ohne Hunger überstehen kann, muss man am Heiligabend auch noch die Geschäfte öffnen und das, obwohl eigentlich Sonntag ist. Und wer so wie ich in der Betriebswirtschaft sein Brot verdient, der spürt es auch im Beruflichen. Da müssen die Jahresendziele noch schnell eingefahren werden. Die Jahresendrallye beginnt überall, wo man hinsieht. Nur Stress. Das ist unsere Adventszeit. Aber muss das sein? Ist das alles? Ich denke, den äußeren Stress, den können wir oft nicht verhindern. Auch wenn wir uns das immer wieder vornehmen und das auch immer wieder versuchen. Wir sind gefangen in unserem Leben mit all unseren Verpflichtungen. Aber wenn wir uns darauf besinnen, was Advent bedeutet, vielleicht hilft es, dass der äußere Stress, dem wir uns aussetzen, nicht an uns herankommt, dass der äußere Stress nicht zu einem inneren wird. Besinnen wir uns darauf, was der zentrale Gedanke des Advents ist: Jesus kommt. Zunächst kommt Jesus nach Jerusalem. Er zieht so ein, wie es der Prophet Zacharja es ca. 550 Jahre vor diesem Ereignis vorausgesagt hat. Zacharja 9. Freue dich, du Zionstadt, jubelt laut, ihr Leute von Jerusalem. Seht, euer König kommt zu euch, er ist gerecht vor Gott und bringt die Rettung. Er ist demütig und reitet auf einem Fohlen, dem männlichen Jungtier, einer Eselin. Was haben die Leute zu Zacharias Zeiten gedacht? Da soll irgendwann ein Retter auf einem Eselsfohlen reiten? Na, das ist doch eher ein Witzbild, oder? Da kann sich das arme Jungtier gerade mal auf den eigenen Beinen halten und dann muss es noch einen Reiter tragen? Einen, der offensichtlich so mächtig ist, um den Frieden zu bringen? Frieden im Orient? Israel, immer eingekesselt und bedrängt von Feinden. Und da kommt einer auf einem kleinen, wackeligen Esel? Das muss man sich erst einmal vorstellen. Ist vielleicht heute, als wenn ein Staatsmann statt mit einer Nobelkarosse mit dem Trabi eingefahren kommt. Aber immer und immer wieder lasen die Schriftgelehrten aus dem Propheten auch diesen Text. Jahrhundertelang und sie glaubten fest daran, dass die Prophetie in Erfüllung geht. Was dann auch durch den Empfang Jesu in Jerusalem deutlich wurde. Haben die Menschen in Jerusalem diese Bilder übereinander gebracht? Der Text aus Zacharja. Und nun kommt Jesus genau so in die Stadt. Der Mann, der so viele Kranke geheilt hatte, der Hungrigen Brot gegeben hatte und der so schlagfertig war, dass keiner ihm das Wasser reichen konnte und feurige Worte hatte. Ja, jetzt ergab das Bild ein Ganzes. Hosianna, dem Sohn Davids, gelobt sei der, der kommt in dem Namen des Herrn, Hosianna, in der Höhe. Sohn Davids, ein Mann aus königlichem Geschlecht, der Inbegriff der Messias-Erwartung nach Jesaja 9, Vers 6. Groß ist die Herrschaft und der Friede wird kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich, es zu festigen und zu stützen durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn der Herrscharen wird es tun. Jetzt war die Zeit gekommen, der Tag war da. Hosianna. Da sind die Zeichen da, die Zeit des Wartens ist zu Ende, da bricht es aus den Leuten heraus, sie sind außer sich vor Freude und jubeln. Ist das nicht toll? Lange hatten sie gewartet, vielleicht auch gezweifelt, verzweifelt. Folgen wir einem Irrglauben? So werden sich auch viele gefragt haben. Und jetzt ist die Zeit der Prophetie schon so lange her und so viel Zeit ist vergangen, da passiert nichts mehr. Und dann passiert es doch. Der Retter ist da. Wie oft denken wir vielleicht so? Da beten wir für eine Sache und verzagen. Und Jesus hat uns verheißen, dass er unsere Gebete erhört. Aber es tut sich eine lange, lange Zeit nicht. Verzagen wir dann nicht auch? Die Verheißung, dass Jesus wiederkommt, um uns heimzuholen, die steht auch. Und je länger es dauert, umso mehr Menschen glauben nicht mehr, dass es passieren wird. Und jetzt dauert das auch schon über 2000 Jahre. Warten wir vergeblich? Nein, Jesus hat es verheißen. Er wird kommen. Verzagen wir nicht. Gott hält sein Wort. Er hält sein Wort im Kleinen und auch im Großen. Jede seiner Verheißungen wird in Erfüllung gehen. Was erwarten wir? Erwarten wir überhaupt etwas? Jesus hat uns verheißen, dass er uns nicht im Stich lässt. Er hat gesagt, ich bin bei euch alle Tage. Ich bin bei euch jeden einzelnen Tag bis zum Ende dieser Welt. Ist uns das noch bewusst? Auch nach all den Jahren, die wir mit Jesus gehen? Jesus ist auch da, wenn wir uns im Jahresendstress befinden, auch wenn wir im Strudel der vorweihnachtlichen Zeit zu ertrinken drohen. Er ist da. Er ist da, auch wenn du alleine zu Hause sitzt und deine oder eine Familie vermisst, gerade in der Weihnachtszeit. Ja, in mir kommen Erinnerungen hoch. Noch aus meiner Wehrdienstzeit, wenn ich besonders in der Adventszeit das gemütliche Zuhause verlassen musste und mich in den stinkenden Soldatenzug nach Norden aufmachen musste. Wenn ich in die Bahnhofseinfahrten einen Blick in die weihnachtlichen Zimmer der Häuser werfen konnte und mich schon am Sonntagabend wieder die Sehnsucht nach Hause trieb. Auch in solchen Momenten ist Jesus da. Und wenn ich daran denke, wie viele Menschen es gibt, die kein warmes Zuhause haben. Am letzten Wochenende in Berlin wurde das wieder ganz deutlich. Menschen, die unter kalten und zugigen Brücken in ihre Schlafsäcke gekrochen sind, um zu schlafen. Jesus ist auch für sie da, wenn sie ihn annehmen. Er lässt uns nicht alleine und daran will Advent uns erinnern. Gibt es vielleicht Wege, die du eingeschlagen hast, weil du glaubtest, sie seien von Gott so gewollt? Und nun siehst du dich in einer Sackgasse? Sei dir bewusst, Gott ist da. Er begleitet dich auch auf diesen Wegen. Seine Zusage gilt auch hier. Ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Und diese Erwartungen können wir zu Advent wieder neu lernen. Advent kann auch eine Zeit sein, in der wir Geduld üben. Die Juden mussten viele Jahre auf den Messias warten und er ist wirklich gekommen. Die, die geduldig gewartet haben, die die Schrift genau kannten, die haben ihn erkannt. Hosianna, dem Sohn Davids, gesegnet sei er, der da kommt im Namen des Herrn. Hosianna, Gott in der Höhe. Verzagen wir also nicht, wenn wir warten, seien wir bereit. Er tut Wunder. Ja, wenden wir uns noch einmal der Begebenheit von damals zu. Jesus auf seiner letzten Wegstrecke. Er geht nach Jerusalem, seiner Kreuzigung entgegen. Er tut dieses nicht willenlos, sondern er geht diesen Weg ganz bewusst. Ich stelle mir vor, dass seine Gedanken kreisten. Er kannte Gottes Plan. Jeder Schritt näher nach Jerusalem wurde schwerer und schwerer. Dann in Betfage am Osthang des Ölbergs schickte er seine Jünger voraus, um die Eselin mit seinem Fohlen zu holen. Der Ölberg liegt 1 Kilometer vor Jerusalem und ist von der Stadt durch das Kidrontal getrennt. Vom Ölberg aus hatte man einen prächtigen Blick auf den Tempel und nach Sacharja 14, Vers 4 ist es der Ort, von dem aus das Ende seinen Anfang nimmt. Die Jünger tun genau das, was Jesus sagt und finden alles so vor. Könnt ihr euch vorstellen, was sie sich denken mussten? Hä? Woher will er wissen, dass da 2 Esel stehen? Und hä? Man wird uns wegen Eseldiebstahl anzeigen. Und was ist das für eine Begründung, die Esel zu nehmen, weil der Herr die braucht? Wir leihen uns die nun mal kurz aus und bringen sie dann direkt wieder zurück. Stellt euch mal vor, da kommen 2 so Typen in deine Garage und holen ein Fahrrad raus. Und sie sagen dann, der Herr braucht den Esel mal, wir bringen ihn gleich wieder zurück. Ich bin mir sicher, ihr werdet sehr begeistert sein. Und die nehmen gleich beide Räder mit. Das zeigt uns auf der einen Seite, dass die Jünger in vorbereitete Situationen hineingeschickt wurden. Dass Jesus genau wusste, dass dort Esel standen und dass es keinen Ärger geben würde. Und so ist es auch bei uns. Wo wir hingehen, da war Jesus schon da, um alles vorzubereiten. Jesus wusste, dass er die Esel zur Verfügung gestellt bekommen würde, damit sich die Schrift erfüllen würde. Und die Jünger, die haben ihm vertraut und sind hingegangen. Sie haben den Auftrag erfüllt und so viel Vertrauen wünsche ich uns auch. Zum anderen lernen wir auch daraus, dass wir bereit sein müssen, Jesus etwas von uns persönlich anzuvertrauen. Dass wir uns und unsere Habe ihm zur Verfügung stellen und wir können sicher sein, dass wir es irgendwann auch zurückbekommen. Das geschah, weil sich erfüllen sollte, was der Prophet gesagt hat. Alles ging in Erfüllung bis ins Kleinste hinein. Ja, und warum reitet Jesus nun auf den Esel und nicht auf dem Pferd? Gut, das eine, das ist jetzt eine rhetorische Frage, die vielleicht ihren Sinn verfehlt hat, weil eine gesteigerte Aufmerksamkeit werde ich dadurch nicht erzielen, weil die Antwort habt ihr sofort parat. Denn wir haben es auch schon so vielfach gehört. Jesus kommt nicht hoch zu Ross, sondern macht sich ganz klein. Nicht mal auf einem erwachsenen Esel kommt er daher, sondern auf einen Fohlen. Wie klein. Das ist eine Botschaft, die so seine Richtigkeit hat, die auch ihren Platz im Weihnachtsgeschehen zu Jesu Geburt findet. Aber er hätte auch zu Fuß und ohne Sandalen kommen können. Aber denken wir doch einmal darüber nach, dass die Begebenheiten von allen Evangelisten gleichermaßen aufgeschrieben wurde. Und beinahe wörtlich gleich. Es muss mehr dahinter stecken. Gott hätte durch den Propheten auch eine andere Form der Fortbewegung zum Einzug in Jerusalem ankündigen können und es wäre so in Erfüllung gegangen. Für einen König war es damals gebräuchlich, dass er auf einem Pferd in die Stadt einreitet. Es gingen königliche Herolde und Fanfarenbläser voraus. Eine ähnliche Zeremonie spielte sich auch ab, als Jesus in Jerusalem einzog, aber dennoch völlig anders. Wäre Jesus nach dem Protokoll der damaligen Könige in die Stadt eingezogen und hätten die Propheten es so vorausgesagt, hätte das Ereignis nicht so eindeutig auf Jesus hingewiesen. Ist es deutlich geworden, was ich rüberbringen will? Also hätte Sacharja Jesus als einen König angekündigt, der hoch zu Ross in Jerusalem einzieht, dann wäre der Einzug nicht so ein eindeutiges Zeichen gewesen, dass es um den versprochenen Retter geht. Dass er der versprochene Retter ist, der gerade so in die Stadt einzieht, weil Könige auf Rösser sind sicherlich mehrere in Jerusalem eingezogen, aber er ist auf einem Eselsfohlen eingezogen. Also eine ganz besondere Zeremonie, die ein eindeutiges Zeichen war und ist. Mit all dem, was die Menschen damals über Jesus wussten, konnten sie erkennen, dass Jesus der Messias ist. Das ist für mein Verständnis der geniale Plan Gottes, der hier zur Ausführung kommt. Für mein Verständnis haben die Menschen damals tatsächlich erkannt, dass Jesus der Herr ist, und sie rufen Hosianna, was im Hebräischen dieselbe Sprachwurzel hat wie Jeshua, Jesus, und ein Hilferuf ist. Warum sollten sie also Jesus um Hilfe anrufen, wenn sie ihm nicht auch tatsächlich die Hilfeleistung zutrauen würden? Warum nennen sie ihn Sohn Davids, wenn sie ihm auch nicht die messianische Königswürde zusprechen würden? Und ich bin mir sicher, dass viele ihn in diesem Moment wirklich ernsthaft als einen König erkennen mussten. Aber sie wollten ihn nur als einen Propheten erkennen, so wie es in Vers 11 steht. Von Vers 8 an: Sehr viele Menschen breiteten jetzt ihre Umhänge auf dem Weg aus. Andere hieben Zweige von den Bäumen ab und legten sie auf den Weg. Die Leute, die vorausliefen, und auch die, die Jesus folgten, riefen: Hosianna, dem Sohn Davids, gesegnet sei er, der da kommt im Namen des Herrn. Hosianna, Gott in der Höhe. Als Jesus in Jerusalem einzog, kam die ganze Stadt in Aufregung und alle fragten: Wer ist dieser Mann? Die Menge, die Jesus begleitete, antwortete: Das ist der Prophet Jesus aus Nazareth. Wir wissen aber auch, dass die Begeisterung sich sehr schnell in Hass umgekehrt hatte. Dass die, die Jesus um Hilfe anriefen, später in ein Kreuzigt ihn eingestimmt hatten. Und warum? Weil Jesus die Erwartung nicht erfüllte. Die Erwartung, die die Menschen an ihn hatten. Er befreite sie nicht aus der römischen Herrschaft. Er sorgte nicht für einen irdischen Frieden, den die Menschen sich wünschten. Und er sorgte nicht für tägliches Brot und machte nicht jeden Kranken gesund. Jesus sagte in Johannes 18, Vers 36: Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Und so kann es schnell passieren, dass wir enttäuscht sind, wenn Jesus nicht das erfüllt, was wir uns vorstellen. Wenn er ganz anders handelt, wenn er einen Kranken, um den wir beten, nicht heilt, sondern sterben lässt, wenn Krieg ausbricht, obwohl wir um Frieden gebeten haben, wenn es regnet, obwohl wir um Sonnenschein gebetet haben, wenn wir um eine erfolgreiche Mission beten und trotzdem keine weiteren Menschen zur Gemeinde kommen, wenn wir um ein Gebäude beten und es mit der Versteigerung trotzdem nicht klappt, das soll uns nicht zur Verzweiflung bringen. Das soll uns nicht an Jesus zweifeln lassen. Jesus handelt oft anders, als wir meinen, wie er es müsste. Jesus ist in erster Linie dafür auf diese Welt gekommen, um uns einen ewigen Frieden zu geben. Sein Reich ist nicht von dieser Welt. Dennoch wissen wir, dass er auch irdische Dinge für uns bewegen kann. Er kann Kranke gesund machen und er hat's auch gemacht. Er hat Hungrigen Brot gegeben und er hat sogar den Sturm gestillt und die Wellen geglättet. Aber es ist nicht sein primäres Ziel. Ziemlich zum Anfang der Predigt sprach ich davon, dass der heutige Text sich so gar nicht als Einstimmung für die Adventszeit und auf die Weihnachtszeit eignet. Ich sagte, dass wir stattdessen einen Text behandeln, der als Beginn der Leidensgeschichte Jesus zu sehen ist. Aber ich habe hinter dieser Behauptung ein Fragezeichen notiert. Für mich beginnt die Passionsgeschichte nicht mit dem Einzug in Jerusalem. Beginnt die Passionsgeschichte nicht schon zu Weihnachten? Welchen Sinn würde Jesu Geburt machen, wenn da nicht schon der Kreuzestod auf dem Plan gestanden hätte? Beginnt nicht schon das Leiden Jesu mit dem Zeitpunkt, als er den Himmelsthron verlassen hat, als er die Nähe seines Vaters verlassen hat? Von diesem Augenblick an beginnt der Heilsplan Gottes. beginnt das Leiden unseres Herrn. Das ist eine Botschaft, die wir zu Weihnachten ungern hören, weil sie ja doch irgendwie nicht in unsere Romantik passt, in Kerzenduft und Tannenbaum, in Geschenken. So sollten wir dennoch daran denken, wenn der Weihnachtsengel die Botschaft und Frieden auf Erden verkündet, dass damit unser Frieden gemeint ist, den Jesus für uns am Kreuz geschaffen hat. Frieden für unsere Seelen. Das ist die großartige Botschaft in der Weihnachtszeit. Wenn wir das für uns erkannt haben, dann können wir in die Jubelgesänge, welch ein Jubel, welche Freude bringt die liebe Weihnachtszeit, einstimmen und das von ganzem Herzen. Amen.
Amen.